Hashtag Femfluence. Der Radio Teddy Influencer Talk.
Bei mir ist Kinder- und Jugendarzt Dr. Vitor Gattino. Bei Social Media bekannt und berühmt als der Kids Doc. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, danke.
Hallöchen.
Für die Einladung.
Ich habe jetzt mal nachgezählt. Du hast jetzt fast mehr als 900.000 Follower auf Social Media insgesamt, ne, wenn man Instagram und TikTok zusammenzählt.
Ja.
Das ist ja ne ganz schön große Masse. Du machst regelmäßig Fragerunden, gibst Ratschläge und wir wollen dich jetzt noch ein kleines bisschen besser noch kennenlernen und deswegen machen wir jetzt mit dir Folgendes.
Der Profilcheck.
Du beantwortest mir ein paar Fragen, so ehrlich wie du möchtest.
Okay, ich bin gespannt.
Und wir lernen dich alle ein bisschen besser kennen. So, verrätst du uns mal, wie alt du bist, Vitor?
Ich bin 42, werde 43 dieses Jahr, aber meine Frau sagt, ich bin eigentlich ein 12-Jähriger in einem sehr behaarten Körper. Deswegen, mal schauen. Eigentlich 42, genau.
Wer gehört zu deiner Familie? Okay, deine sehr lustige Frau.
Genau, meine Frau und drei Kinder, 11, 7 und 2 sind sie und zwei Katzen.
Okay, erzähl uns doch mal, Vitor, wie bist du denn Influencer geworden?
Das war in der Pandemiezeit, da durfte man ja nicht so viel raus und war viel zu Hause und da habe ich dann das im Internet gesehen, auf dem Handy und dann dachte ich, ach irgendwie ist das total interessant, auf TikTok damals und dachte, ach was die Amerikaner waren das damals noch, die so viele Videos gemacht haben, was die machen, das kann ich doch auch irgendwie und dann habe ich damit angefangen und und dann fing das so ein bisschen an und dann habe ich aber gemerkt, so 30 Sekunden Videos Medizin erklären, das wird schwierig, das geht nicht. Und dann bin ich auf Instagram, da konnte man schon ein bisschen länger, größere, längere Videos machen. Und dann ist das irgendwie gewachsen. Und da habe ich gemerkt, dass natürlich ganz viele Eltern immer die gleichen Fragen haben. Also und immer wiederkehren und dass da ganz viel Aufklärung irgendwie benötigt wird. Und das war wirklich so eine Lücke, wo noch keiner war. Und dann ist das wirklich explodiert.
Warum bist du denn so gerne Influencer geblieben?
Also erstens, das macht mir Spaß. Ich habe immer gesagt, ich bin ja Kinderarzt in der Praxis.
Und Rampensau, ne? Entschuldigung, wenn ich das so... Wenn ich das mal so formuliere,
ja,
schon ein bisschen, ne?
Ja, ein bisschen schon. Also es macht, ich habe immer gesagt, solange es mir Spaß macht, und zum Spaß gehört manchmal auch ein bisschen Stress natürlich, mache ich das, weil ich habe letztendlich ja einen ganz normalen Job. Ich bin Kinderarzt in der Praxis, das heißt, das kann ich immer ganz normal weitermachen. Ich bin jetzt nicht davon abhängig, dass ich jetzt auf Social Media ganz viele Leute erreiche, aber ich habe einfach die Rückmeldung von den Eltern einfach immer wieder auf Social Media und auch privat, wenn ich die treffe, dass das ihnen so viel geholfen hat, das Video oder der Beitrag, der Impuls, das sind da letztendlich immer nur Impulse, die ich setzen kann und das gibt einem so viel wieder, weil ich spreche ja in eine Kamera, ne? Also ich sehe ja nicht, was dahinter ist. Und wenn man dann so das direkte Feedback bekommt, das war schon krass, ne? Wenn die sagen, oh, dank dir hat mein Kind überlebt oder so, ne? Weil ich bin dann doch ins Krankenhaus gegangen und das ist dann schon krass. Und deswegen, das ist so meine Motivation, wo ich sage, man kann einfach so vielen Kindern und so vielen Eltern, Familien helfen. Und deswegen mache ich das weiter.
Du hast ja gerade erzählt, du bist ja ganz nebenbei, nein, hauptberuflich bist du natürlich Arzt, du machst ganz viel auf Social Media, was machst du denn am liebsten, wenn du mal frei hast? Hast du frei?
Ja, also ich habe auch mal frei, also wenn ich frei habe und das ist... Also letztendlich denkt man immer, man hat ganz viel, aber es ist eine Sache, man muss es halt gut einteilen. Ne? Und wenn ich dann aber auch wieder viel frei habe, dann mache ich gern was mit den Kindern, also mit der Familie, mit der Frau, dass wir dann ins Schwimmbad gehen. Also alles andere, was andere Familien auch machen, das mache ich gerne. Und wenn ich wirklich was nur für mich mache, dann ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf.
Rausschneiden können wir es immer noch.
Genau, ich wollte gerade sagen, nein, ich gucke gerne Trash-TV. Trash-TV ist einfach sowas, wo ich dann sage, da kann ich entspannen dabei. Und das gucke ich mir dann an, einfach um runterzukommen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das für meinen Ruf so gut ist, aber ich bin da voll bei dir. Ne? Man kann das angucken, man kann sich berieseln lassen, man muss nicht denken dabei,
so
ne? Einfach abschalten.
Genau so ist das.
Also ich bin da voll bei dir.
Sehr gut, sehr gut.
Beschreib doch mal in einem Satz bitte, was du auf deinen Social-Media-Kanälen machst.
Ich mache Eltern oder Menschen, die mit Kindern zu tun haben, kompetenter, damit sie Kinder besser verstehen.
Und das auf eine sehr humorvolle Art und Weise. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du ja Arzt bist, hauptberuflich. Nun folgen dir mehr als 900.000 Menschen auf deinen Social-Media-Kanälen. Und bei so vielen Followern könntest du dich doch eigentlich auch aufs Influencer-Dasein konzentrieren und damit Geld verdienen. Oder warum machst du das nicht? Machen noch viele andere auch.
Ja, da gibt's bei Ärzten eine Besonderheit. Wir dürfen keine Werbung machen. Und letztendlich ist es so, also für meine eigenen Sachen, Bücher und sowas schon. Aber so Produkte in die Kamera halten, so wie Influencer dann natürlich ihr Geld verdienen, das geht nicht. Als Arzt gibt's das Berufsrecht, was das verhindert, was auch gut ist. Und deswegen würde das gar nicht klappen. Und deswegen steht bei mir wirklich im Vordergrund, Leute aufzuklären und dort einfach Wissen zu verbreiten.
Ich denke auch gerade darüber nach, mit was du denn Werbung machen könntest, so als Kinderarzt. Ich weiß nicht, vielleicht mit so einem Nasensauger oder irgendwie sowas.
Ich glaub mir, da gibt es genug, für was man Werbung
Anfragen
machen könnte.
Anfragen kriegst
genau.
du bestimmt
ich
häufig.
Genug Anfragen, das erstens das. Und wenn man mal so rüberschielt nach Amerika, da gibt es ja diese Regelung nicht zum Beispiel. Da wird es manchmal wirklich, also da ist wirklich verrückt, für was die Ärzte dann manchmal Werbung machen. Deswegen finde ich es gut, dass es hier so ist, dass es eingeschränkt ist. Und
dein Profil gibt es also ganz ohne Werbung.
Meins gibt ohne Werbung, genau so ist das. Ganz ohne Werbung, ja.
Und vielleicht jetzt nochmal eine Frage, weil du ja gerade sagst, als Arzt darf man das nicht und du machst ja Social Media. Wenn du dich entscheiden müsstest und könntest mit beidem gleich viel Geld verdienen, würdest du lieber weiter als Arzt arbeiten oder möchtest du Social Media machen?
Ich würde immer, und das ist jetzt, ja klar sagt er das so, ne, aber ich würde immer als Kinderarzt arbeiten, weil ich merke schon, wenn ich irgendwie im Urlaub bin, 2-3 Wochen, und dann merke ich, dass mir die Kinder in der Praxis auch fehlen. Also ich liebe es wirklich, ich liebe es, mit den Kindern und mit den Eltern in der Praxis zu arbeiten, wenn die kommen, wenn die sich freuen, wenn ich mit denen Schnack haben kann, wenn ich sehe, wenn sie zu den Vorsorgen kommen, wie sie sich entwickeln, wenn man Eltern helfen kann, wenn die am Anfang noch kleine Babys waren und jetzt kommen sie rein und sagen, hallo Dr. Gattino, und freuen sich und haben ihren Teddy dabei, damit man den heute auch mit untersuchen kann. Also es macht mir wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Spaß in der Praxis.
Und jetzt muss ich mal fragen, ob dein Tag mehr als 24 Stunden hat. Weil wenn ich mal so überlege, wie kannst du das denn zeitlich alles schaffen? Also Arztpraxis, Social Media Videos machen, dich darauf natürlich ja wahrscheinlich auch vorbereiten, Bücher schreiben, ja auch ganz nebenbei, du bist ja Spiegel-Bestseller-Autor, ne? Und Podcast machst du ja auch noch, also Shows machst du noch. Wie wuppst denn das?
Ja, also letztendlich ist es dank meiner Frau, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn meine Frau im Hintergrund nicht wäre, würde das nicht klappen, weil sie natürlich ganz viel dann zu Hause wuppt mit den Kindern. Während ich jetzt hier bei Radio Teddy bin, macht sie das zu Hause. Deswegen dann nochmal ein ganz großes Dankeschön. Und letztendlich ist es wirklich, und das musste ich auch lernen erstmal, Zeiteinteilung. Also man muss sich das einfach einteilen, dass man sagt, okay, ich habe zum Beispiel auf der Arbeit einen Tag reduziert, dafür nehme ich den Tag dann und da nehme ich dann den Podcast auf, dass ich Sachen halt an den Tag dann verlagere, einfach die Fragerunden sind halt immer am Wochenende, das fällt dann halt meistens abends. Wenn alle schon im Bett sind, zum Beispiel, wenn die Kinder im Bett sind und irgendwie jetzt nichts Großes ansteht, dann mache ich die Fragerunden. Also man kann sich das schon einteilen und letztendlich ist es aber trotzdem immer noch viel, muss man sagen. aber es, wie gesagt, es macht Spaß und solange das noch klappt und so und die Familie jetzt nicht irgendwie groß drunter leidet und sagt, ja, der Papa, den sehen wir gar nicht mehr oder sowas, dann würde ich das auch deutlich einschränken, aber das ist zum Glück jetzt noch nicht so.
Du bist ja angestellter Arzt, ne? Also du hast nicht eine Praxis für dich alleine, nein, sondern es ist ein Ärztehaus mit mehreren Ärzten.
Genau.
Im Vergleich zu deinen Kollegen, wie viele Kinder und Eltern möchten gerne zum Kids-Doc?
Ja, also letztendlich, das fragen viele, ne? So, ja. Oh, jetzt kommen die alle und sowas. Wir haben auch Aufnahmestopp, so wie die meisten Kinderarztpraxen. So, wir nehmen natürlich Geschwister oder kleine Babys aus der Umgebung, einfach aus Fairnessgründen, aber so viele sind das gar nicht. Und viele meiner Patienten, die ich schon länger betreue, die wissen gar nicht, dass ich auf Social Media unterwegs bin und sind dann manchmal überrascht, wenn sie zum Beispiel jetzt hier auf Radio Teddy oder so mich dann hören und dann sagen sie, ich glaube, ich habe sie im Radio gehört, kann das sein? Und dann habe ich mal nach ihnen geguckt, die sind ja total berühmt und so. Und also viele wissen das gar nicht und das ist eigentlich auch ganz, ganz nett, also wenn man da einfach der Kinderarzt ist, der Dr. Gattino und nicht irgendwie der Influencer.
Es ist ja auch immer so eine komische Sache, ne? Wenn man auf der einen Seite was ganz anderes macht, so, also nicht was ganz anderes, aber nicht so in der Öffentlichkeit steht und dann kommt, sie sind ja total berühmt und man denkt selber so, berühmt? Echt? Gibt's ja, genau. Manche sagen auch so, oh, du bist Radiomoderatorin, du bist ja voll berühmt und ich komme mir überhaupt gar nicht so vor. Ne? Klar weiß ich, dass man mich in fast ganz Deutschland hört.
Genau. Ja, ja.
Aber für mich ist das ja so, so wie du das vorhin erzählt hast, du redest in eine Kamera und ich rede in ein Mikrofon. Ja. Ne? Ich sehe diese ganzen Menschen ja gar nicht und fühle mich gar nicht berühmt. Ja. Wie ist denn das Gefühl für dich, wenn die Leute sagen, oh, du bist ja voll berühmt?
Also ich kann das 1:1 genauso unterschreiben, weil es genauso ist. Also mir kommt es gar nicht so vor, ne? Aber letztendlich sagen die dann, hey, du bist Spiegel-Bestseller, Zweifacher. Du gehst, wenn man in jede Buchhandlung irgendwo reingeht, dann sieht man dein Gesicht, weil du auf diesem Cover drauf bist. Das ist schon krass. Und dann, ja, und dann hast du den Deutschen Podcastpreis zweimal gewonnen. Und dann hast du, und dann erst, wenn andere Leute einem das sagen, dann denkt man so, oh,
stimmt.
Stimmt, hoch.
Das
so,
bin ich.
Weil im Alltag fällt es einem nicht auf, ne? Wo es mir auffällt natürlich ist, ich werde schon angesprochen, also viel angesprochen, weil ich natürlich, also ich sag mal, ich gehe selten ins Altersheim, sondern ich gehe natürlich dorthin, wo häufig auch Kinder sind, weil ich mit meinen Kindern dahin gehe, in den Indoor-Spielplatz, ins Schwimmbad oder sonst was. Und da sind natürlich auch andere Eltern, die Zielgruppe natürlich, und die kennen einen und die kommen dann auch und bedanken sich immer alle sehr höflich und stören auch nicht, wenn ich mit den Kindern da, also die, das ist wirklich eine super tolle Community, die da auf Social Media ist und da merke ich das dann schon, ne? Oder wenn dann Freunde sagen so, was war das denn? Die kennt dich ja. Und so habe ich gesagt, ja. Oder wenn ich mit meinem Papa manchmal unterwegs bin, dann sagt er auch schon so, mein Gott, man kann mit dir nicht mehr durch die Stadt laufen oder so. Dauernd wirst du angesprochen. Da fällt es mir dann auf.
Du hast 900.000 Follower bei Social Media. Du hast sie zweimal den Deutschen Podcastpreis abgeräumt. Also die Leute hören dir auf jeden Fall gerne zu und schauen dich gerne an. Was glaubst du, was das Geheimnis deines Erfolgs ist?
Habe ich mich auch gefragt, weil ich dachte so, vielleicht kann man das irgendwie noch besser machen oder ich weiß es nicht und so. Ich glaube, es ist eine Kombination aus Wissen, dass man mir vertraut, was man sagt, okay, der ist up to date. Also ich gucke mir halt immer die neuesten Sachen an, also was medizinisch up to date ist, aber auch meine Perspektive als Vater, ne? Weil ich sage immer im gleichen Satz, sage ich immer, ja, natürlich müssen wir das so und so mit unseren Kindern reden, aber ja, ich raste auch mal aus abends, wenn ich jetzt irgendwie zum 500. Mal sagen muss, jetzt kommt Zähneputzen oder so. Also ich glaube, dieses Nahbare, ne, und dieses, ich versuche, und das kommt, glaube ich, auch so an, hoffentlich, nie den Zeigefinger zu erheben. Also nur dann, wenn es wirklich gefährlich wird, dann werde ich böse, auf Social Media auch, aber ansonsten versuche ich immer wirklich alle abzuholen und ich glaube, das ist so das Geheimrezept, dass man sagt, okay, der ist einer von uns, weil ich es ja auch bin. Also es ist, ich bin genauso wie alle anderen Eltern, auch genervt. Manchmal.
Dir macht es ja Spaß, hast du gesagt, Influencer zu sein, und du hast auch gemerkt, dass da eine Lobby ist, die das gerne möchte, ne? Du hast viele Nachfragen gekriegt, die Eltern waren interessiert, als du damit angefangen hast. Aber woran liegt denn das, dass es so, ja, nötig erscheint, dass du solche tollen Videos, verständlichen Videos machst? Was ist mit uns Eltern? Haben wir kein Bauchgefühl mehr für das, was wir eigentlich, also was unser Instinkt ist?
Ja, die Frage ist immer, was ist Instinkt, was ist Bauchgefühl? Da könnten wir jetzt eine ganze Sendung nochmal füllen, weil nächstes Mal, genau. kleiner Spoiler. Also nein, aber es ist, ich glaube, es ist einfach, wenn man in eine Praxis geht, sagen wir mal ganz ehrlich, also wer geht denn in eine Kinderarztpraxis und kann da jetzt erstmal ganz entspannt seine Themen erstmal auf den Tisch legen oder sowas.
Man geht immer raus und denkt, oh, das habe ich vergessen zu fragen, oder habe ich nicht verstanden.
Genau, ne? Also das ist das Erste. Also erstens hat man es vergessen, was zu fragen. Deswegen sage ich immer, Leute, schreibt es euch auf. Mhm. Kommt mit Listen bitte. Auch wenn andere Ärzte sagen, oh, da, mit einer Liste oder so. Aber dann hat man es nicht vergessen. Ne?
Ja.
Und zweitens ist wirklich, dass man... Also mein Credo ist immer in der Praxis, die Eltern sollen nicht mit mehr Fragen rauskommen, als sie reingekommen sind. Weil das habe ich als Patient, als Jugendlicher zum Beispiel beim Arzt gehasst. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, das darf nicht passieren. Und ich glaube, dass natürlich, da möchte ich meine Kollegen und Kolleginnen da auch in Schutz nehmen, durch das System haben wir einfach kaum mehr Zeit für Patientenkontakte richtig. Zwischen dem ganzen Husten, Schnupfen, Heiserkeit sollen wir dann plötzlich auch noch irgendwie wirklich das schwerkranke Kind rausfinden. Wir müssen auch noch gucken, dass wir irgendwie, wir sind ja auch Familientherapeuten, ne? Wir müssen dann gucken, das Kind wird gemobbt oder dass irgendwie es schlägt oder also so viele andere Sachen, wo wir immer die ersten Ansprechpartner sind. wo ich sage, also das überfordert in der Praxis natürlich und da gibt es einfach keinen Raum. Und da sind, glaube ich, die Videos, die ich mache, gute Impulse, ich sage immer Impulse, weil natürlich das sehr individuell ist, damit man einfach sich dann denkt, ach guck mal, so kann man das auch sehen. Ich sehe auch zum Beispiel meine Bücher immer gar nicht als, als Kompendium, wo jetzt alles über alle Krankheiten drinsteht. Das wäre ja falsch, ne? Aber eigentlich, wenn man meine Bücher liest, zum Beispiel also die Bestseller, die Ratgeber, dann sage ich immer, das sind Korrektive, damit man endlich mal wieder versteht, was ist normal, ne? Weil die auf Social Media hat man das Gefühl, ja, man flattert mit den Händen, dann ist man autistisch, dann ist man das oder so. Also das ist immer nur so schwarz und weiß und irgendwie verliert man, und das haben wirklich die Eltern dadurch, dass wir keine Medienkompetenz gelernt haben als Kinder und jetzt mit so viel Medien zu tun haben, ja, haben sie, glaube ich, verlernt zu sehen, was sind gute Quellen und deswegen und was ist normal. Ne? Alles ist plötzlich immer krankhaft, alles ist irgendwie komisch und da bin ich und ich sage, hey, das bis dahin und bis dahin ist normal.
Mhm. Und das auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Eins deiner Lieblingsthemen, habe ich ja auch gesehen, ich habe ja bei dir ein bisschen gestöbert, ist ja auch das Entzaubern von Gesundheitsmythen.
Ja. Das ist, also ich sage immer, ich werde, glaube ich, in Rente gehen und irgendwann hoffentlich ganz, ganz alt sterben. Und die Mythen, gegen die ich jeden Tag ankämpfe, werden weiter bestehen. Ich hoffe, dass wir das ändern. Ich hoffe.
Hast du da mal ein Beispiel oder einen Favoriten vielleicht?
Ja, also der klassische Favorit ist natürlich immer, Kind ist gerade auf die Welt gekommen und so gefühlt, man hat irgendwie so 3 Tage zu Hause und dann kommt die erste Frage, und schläft's schon durch? Wo man denkt so... Was soll das? Was
Klar.
soll das? Ne? Ja, natürlich schläft's durch. Und dann auch mit einem Jahr fragen dann ganz viele, und schläft's schon durch? Ne? Mhm. Also das muss doch jetzt schon durchschlafen. Also das ist so der größte Mythos. Ne? Oder dieses grundsätzlich immer dieses in der Gesellschaft, Kinder müssen funktionieren. Ne? Es muss jetzt, das Kind muss jetzt schlafen, es muss doch das und das essen. Das Kind muss doch, also das finde ich immer, das sind so die größten Mythen. Oder auch, dass man, trag dein Kind nicht so viel, mach das nicht so viel oder so, verwöhne es nicht so viel. Sonst
das gewöhnt sich dran.
Das tanzt dir auf der Nase rum und sowas, wo ich sage, oh, es gibt gute Studien.
Es berechnet schon, genau, dass es schreit.
Genau,
ne?
Also wenn ich glaube, dass ein Einjähriger das wirklich schon berechnen kann, dann habe ich irgendwie nicht verstanden, weil das geht gar nicht. Ne? Also richtig Prozesse irgendwie in der Zukunft und sowas, das geht frühestens in der Grundschule. Frühestens. Ne? Natürlich können wir Kinder an Sachen gewöhnen. Das geht natürlich. Und da muss man immer individuell schauen. Ne? Aber immer dieses Schwarz-Weiß, das ist immer schwierig.
So, jetzt klären wir bitte mal ein Gesundheitsmysterium, das sich seit meiner Kindheit zieht und wo ich immer noch unsicher bin, wenn ich es an meinen 8-jährigen Sohn Johannes weitergebe, ob das stimmt. Eis essen und Cola trinken, macht das Bauchweh?
Das ist eine krasse Kombi, weil, also ich würde meinem Kind jetzt keine Cola geben, aber deswegen...
Kinder-Cola.
Also, Kinder-Cola, genau, irgendwie Kinder-Cola. Nein. Gibt's, macht gar nichts. Also
irgendwelche anderen Getränke auf Eis, dumme Idee?
Also nein, also dieses gibt's ja auch für Erwachsene, ne, auf Wein kein Bier oder irgendwie sowas oder keine Ahnung, wie das da heißt.
Bier auf Wein, lass das sein.
Genau,
ne?
Sowas. Nein, also das ist total egal, ne? Oder auch dieses Eisessen, das ist ja ein viel größerer Mythos. Eisessen macht Halsweh. Ne? Oh, er hat jetzt irgendwie Eis gegessen und deswegen hat er jetzt Halsschmerzen. Jeden Tag in der Praxis bekomme ich das als Grund, dann sage ich nein.
Nee, macht nur schlechte Zähne gegebenenfalls.
Genau. Also sagt nein, dann muss ich immer auf die Seite der Kinder gehen und sagen, nein, da müssen wir jetzt mal gemeinsam gegen Mama und Papa gehen. Das macht keine Halsschmerzen. Ich empfehle es sogar bei Halsschmerzen.
Haben Sie mir auch empfohlen, als ich meine Mandel-OP hatte, genau. Was noch gar nicht so lange her, also doch, es ist 10 Jahre her, aber ich war halt schon Erwachsene.
Oh, das ist übel.
Das ist das Schlimmste. Mhm. Es war schlimmer als die Geburt meines Sohnes.
Ja,
also
Alter.
Gut, da hatte ich einen Kaiserschnitt, ich habe geschlafen, von daher kann ich das nicht vergleichen, aber es war so schlimm. Und die Kinder tanzten alle um mich rum schon am zweiten Tag nach der OP über diese Gänge und ich saß da und dachte, selbst
Erwachsene.
Die Spucke war mein Feind. Ich konnte gar nicht, konnte gar kein Eis essen, weil ich nicht...
Ja.
Ah, ganz schlimmes Thema, ganz schlimmes Thema.
Ja, Erwachsene sind grundsätzlich immer bei so Kinderkrankheiten auch, ne? Weil die denken ja immer, das sind Kinderkrankheiten, aber sie können auch diese ganzen fiesen Hand-, Mund-, Fuß-Krankheiten und sonst was können auch Erwachsene nochmal bekommen, wenn sie noch nicht hatten. Und die leiden viel mehr als Kinder. Also da können wir unseren Kindern mal wirklich auf die Schulter klopfen und sagen,
was die aushalten,
was
ne?
die aushalten müssen. Und wie gut die das wegstecken,
ja.
Ne? Und so. Und wenn wir da mal irgendwie mit 39 oder 40 Fieber im Bett liegen, da sind wir halb tot, weil wir uns nicht bewegen können. Ne?
Also als ich noch kein Kind hatte, hatte aber meine Freundin schon ein Kind und das kam gerade in die Kita und kam mit nach Hause mit einem Rotz. Und ich habe die besucht und habe mich angesteckt und es ging mir noch nie so schlecht. Alter, das Kinder sind ja Killerviren, ohne Mist. Ich habe so flach gelegen. Die Kleine hat ein bisschen gehustet und ein bisschen geschnupft und ich habe wirklich so flach gelegen.
Also mein Endgegner sind auch diese Kita-Viren. Ne? Ja. Weil auf der Arbeit, da habe ich eine Maske und sonst was, dann geht das. Aber wenn meine Kinder dann von der Kita oder von der Schule kommen und mit diesen ganzen Kinderkrankheiten also mitbringen, das ist wirklich der Endgegner. So Magen-Darm auch und so. Boah,
ganz
das,
schlimm.
Das ist wirklich, wirklich schlimm.
Hand, Mund, Fuß habe ich auch mitgenommen von meinem Sohn. Also muss man auch nicht als Erwachsener haben.
Definitiv nicht.
Als ich Jugendliche war, ich war glaube ich 10 oder 11, da habe ich Windpocken bekommen damals und meine Mutter war sich eigentlich sicher, dass sie die gehabt hat und hatte sie aber nicht.
Oh, das
die lag echt fast 2 Wochen flach und mit richtig Hochfieber und ich saß da und habe mich ein bisschen gekratzt. Ne? Ja. Also für mich war das gar nicht schlimm. Also Kinderkrankheiten als Erwachsener zu kriegen, das ist wirklich
nicht schön.
Das macht keinen wirklichen Spaß. Von der richtigen Schnullergröße über Läusebehandlung und Hilfe bei Magen-Darm bis hin zur richtigen Medienzeit für unsere Kids deckst du ja in Sachen Gesundheitsfragen auf deinem Profil schon jede Menge ab. Aber bei dir geht's ja nicht nur um die typisch physischen Wehwehchen und Krankheiten von Kindern, sondern auch um die Psyche. Also du gibst auch Tipps für ein harmonischeres Familienleben. Wo holst du da die Expertise her? Aus deinem Familienleben oder aus deinem beruflichen Leben oder als Kombi?
Also ich würde sagen eine Kombi, wobei die Familie, die ist eher so das Experimentierfeld, dort versuche ich es dann auszuprobieren, ob das so klappt. Nein, letztendlich lese ich einfach viel und ich habe natürlich auch Fortbildung, weil ich glaube und also ich habe ja am Anfang schon gesagt, Familientherapeut, also wir sind ja nicht nur Kinderärzte, sondern Familienärzte, wir müssen ja immer alle mit behandeln, sage ich mal, und da ist es wichtig, dass man dann einfach auch versteht, welches Alter kann welches Kind was wie verstehen, wie ist das neurologisch überhaupt möglich, wie kann man jetzt, was ist in der Erziehungspädagogik, was ist da eigentlich der Goldstandard, ne? Also, weil letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, wird sowas ja im Studium nicht beigebracht. Das heißt, wenn ich zu meinem Kinderarzt oder zu meiner Kinderärztin gehe und sie frage, ja, mein Kind schlägt mich immer, was mache ich denn jetzt oder so, dann kriege ich, wenn diese Person sich nicht vorher belesen hat, was jetzt eigentlich der gute Standard ist, was man da antworten würde, was würden Erziehungspädagogen oder Psychotherapeuten antworten, dann kriegt man eine eigene Meinung und keinen Ratschlag. Und das kann dann sein, wie zum Beispiel, ja, dann schlag doch zurück oder dann drehen sie sich um oder alles schon gehört. Ne? Also dann müssen sie den aufs Zimmer schicken oder sonst irgendwas. Also so diese Sachen, die vielleicht gemacht haben. Aber das ist nicht das, was wirklich, wo man auch Studien und wo es wirklich auch Wissenschaft dahinter gibt, die sagt, okay, so und so wird's gemacht. Und das ist mir wichtig und deswegen informiere ich mich da immer wieder und up to date und gucke immer, dass das wirklich das Neueste ist, damit ich dann einfach auch den Eltern solche Sachen an die Hand geben kann. Weil wir sind nun mal immer die ersten Ansprechpartner für solche Themen auch.
Absolut. Und über Social Media stellen dir ja auch die Eltern Fragen. Ja. Du hast ja richtige Fragerunden. Vielleicht sind das auch Fragen, die man sich nicht traut, in der Praxis dir Auge in Auge zu stellen oder überhaupt irgendeinem Arzt zu stellen. Was ist denn da so dabei, was so dein Lieblingsgesundheitstipp ist, den wirklich jeder Vater und jede Mutter kennen sollte? Kannst du da so einen sagen, was dein Favorit ist?
Also ich sag immer, wenn es jetzt was um was Medizinisches geht, sage ich immer, dass wir bei Temperatur, bei zum Beispiel beim Fieber, weil das ja ganz viele immer Angst haben, dass man, wenn das jetzt nicht ein Kind ist, unter 6 Monaten, ne? Unter 6 Monate alte Säuglinge, das ist nochmal ein Spezialfall, darüber reden wir jetzt nicht, aber bei älteren Kindern, wenn die jetzt 2, 3 Jahre alt sind zum Beispiel oder älter, dass wir keine Temperaturkosmetik machen. Also
Kosmetik?
Ja, weil wir wollen nicht, dass einfach nur eine schöne Zahl auf dem Thermometer steht, ne? Sage ich immer, weil das ist ganz häufig so der Reflex, ne? Oh, 39, jetzt muss ich was geben und das Kind ist aber quietschfidel und spielt neben mir oder ist ein bisschen ruhiger, aber spielt oder guckt mit mir irgendwie was auf dem Fernsehen, dann ist das vollkommen okay und ich muss es nicht senken. Ne? Also deswegen sage ich immer, keine Temperaturkosmetik, sondern wirklich, wir schauen und wir gehen zum Äußersten, wir schauen uns das Kind an und gucken dann einfach, dass wir, wie geht's dem Kind? Ne? Wenn es dem Kind gut geht, dann senke ich es nicht und wenn ich merke, mit 38, dem geht's richtig übel und der hat irgendwie auch Schmerzen oder sowas, dann gebe ich was gegen das Fieber oder gegen die Schmerzen. Deswegen da wirklich auf das Kind achten, auf das Verhalten, wie es dem Kind geht, mit Essen, Trinken und nicht nur auf die Temperatur.
Ich weiß nicht, ob wir es schon ein, zwei Mal in unserem Gespräch erwähnt haben, aber du bist ja auch Spiegel-Bestseller-Autor. Du hast 4 Bücher insgesamt geschrieben. Ist das richtig? Oder sind es sogar mehr?
1, 2, 3, 4. Ja, doch. 4. Ja.
4 Bücher. So, wir fangen mal an mit den beiden Büchern, mit denen du Spiegel-Bestseller-Autor bist. Das eine habe ich hier, Wenn die Laus juckt und der Zahn wackelt. Und der erste Teil heißt?
Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt.
Okay, und das sind typische Ratgeber.
Genau, das sind Elternratgeber. Der erste ist von der Geburt bis so zum zweiten, dritten Lebensjahr. Die überschneiden sich ein bisschen. Und Wenn die Laus juckt und der Zahn wackelt, das ist, da steht so von 4 bis 12. Aber eigentlich ist es auch schon ein bisschen früher, auch so 3, 2 paar Themen bis zu kurz vor der Pubertät, auch ein paar Pubertätsthemen schon drin. Und das sind klassische Ratgeber, wie gesagt, so als Norm, ne? Dass man sagt, okay, da werden verschiedene Sachen, also gerade bei dem neuen Buch für die älteren Kinder, auch so Schulthemen, ADHS, Lernprobleme, wie kann man damit umgehen. Es ist natürlich kein Fachbuch jetzt nur über ADHS, aber einfach, dass man sieht, okay, wann sollte ich jetzt doch mal das abklären lassen? Und das finde ich immer ganz wichtig in meinen Büchern, dass man einfach so wieder so ein bisschen dieses, was ist normal und wann sollte ich mal jetzt doch irgendwie mal drauf gucken lassen. Auch bei den anderen Büchern, bei den kleineren Kindern, genau.
Und dann noch 2 ganz, ganz bunte Bücher. Das eine heißt Das bunte Gefühlswirrwarr und dann haben wir noch Das große Geheimnis Kuddelmuddel. So, was steckt hinter diesen beiden Büchern?
Genau, da steckt ganz viel Liebe drin, weil diese Bücher haben wir die Psychologin Hilal Virit, also Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ist sie in der Nähe von Frankfurt und eine gute Freundin von mir. Und wir haben gemeinsam gedacht, wir müssen irgendwie auch was für Kinder machen, aber auch für Eltern. Und deswegen haben wir diese Bücher kreiert. Das erste ist ja Das große Gefühlswirrwarr. Da geht es darum, dass das sind immer so die 4 Freunde, die in einer Klasse sind, in der Grundschule und die erleben Abenteuer und die haben auch da so ihre kleine Rückzugsecke. Und in dem ersten Buch geht es darum, dass man einfach mit Gefühlen umgehen kann, Angst, Trauer, Wut, dass man damit umgehen kann. Und da geben wir auch wirklich für die Kinder kindgerecht Beispiele, wie sie das machen können.
Also das ist ein Buch zum Vorlesen und oder selber lesen.
Genau, so ist das. Und wir haben halt eine tolle Illustratorin und deswegen haben wir...
Super niedlich. Ich habe es gerade aufgeschlagen. Es ist wirklich so süß illustriert.
Und wir kommen halt auch in diesen Büchern drin vor. Wir sind die Ratgeber in diesen Büchern für diese Kinder, die dann dort sind. Und da geht das vor allem in diesem Buch gibt's und bei dem anderen haben wir aber vorne auch einen QR-Code und das vergessen viele, aber es ist ein QR-Code, wenn man den abscannt, dann kommt man auf eine Seite, wo man ganz viele Zusatzmaterialien zu diesem Buch dann hat, irgendwelche Arbeitsblätter, die man gemeinsam mit den Kindern ausfüllen, ausmalen kann, die Informationsblätter auch für die Eltern. Wir haben in dem ersten Buch haben wir auch ganz viele Videos für die Eltern reingemacht. Also wirklich ganz, ganz viel. Und beim zweiten Buch, das große Geheimnis Kuddelmuddel, da geht es um dieses Thema Geheimnisse, weil wir, die Hilal und ich, wir fanden, dass auf Social Media das ganz häufig immer dieses gute und schlechte Geheimnis unterteilt wird und wir finden, dass, weil wir damit ja auch konfrontiert sind in der Praxis jeweils, dass das eine schlechte Unterteilung ist, weil das einfach sehr viel Druck macht und Verpflichtung für dieses Kind, dass das selbst entscheiden muss, ob es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Geheimnis ist. Und deswegen haben wir hier in diesem Buch einen neuen Ansatz, den haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern der wird eigentlich auch so empfohlen, dass alle Geheimnisse erzählt werden. Wir unterteilen in Geheimnisse und Überraschungen. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Und deswegen finden wir dieses Buch noch wichtiger, weil das auch präventiv natürlich wichtig ist, wenn wir um andere Themen, gerade bei Kindeswohlgefährdung, wenn es darum geht. Und da kann man direkt von vornherein anfangen, einfach das Wort Geheimnis anders zu benutzen, als wir es benutzen, weil wir benutzen ganz häufig, das ist unser Geheimnis. Auch wenn man einfach das gar nicht so doof findet, ne? Also einfach nur, ja, wir machen jetzt hier irgendwie, hast mal ein Bonbon bekommen oder von der Oma oder so. Und da versuchen wir wirklich, dass das rauskommt und dass man einfach alle Geheimnisse erzählt, damit man dann anderen Leuten, die vielleicht nicht so Schönes vorhaben, dass man denen auf jeden Fall nicht in die Karten spielt.
Vito, jetzt bist du schon Vito,
ja,
ne? Vito,
ja, aber das kenne ich auch.
Nein,
zack ist der Portugiese-Italiener geworden. Das geht ganz schnell.
Vito, wir haben ja jetzt schon so viel über dich erfahren. Du bist bei Social Media, du bist Arzt, du bist Bestseller-Autor, du machst einen Podcast und du lebst doch bestimmt nach einem ganz bestimmten Motto. Darum würde ich jetzt gern mal wissen, was ist denn so...
Euer Hashtag.
Nach was lebst du? Was ist dein Hashtag? Wie würdest du das sagen?
Das ist wirklich eine schwere Frage, finde ich. Also wenn es jetzt so wirklich privat auf mein Leben geht, dann würde ich immer sagen, dass man immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben sollte. Und auch wenn es mal richtig, richtig schlecht ist, dass man einfach mit einem Lächeln kann man wirklich auch den Tag überstehen und dann gucken, ob es am Ende wirklich so schlimm war oder nicht. Und weil jeder hat mal irgendwie schlechte Tage, aber ich finde, wenn man mit einem Lächeln durchs Leben geht, dann kriegt man auch ganz viel Lächeln auch zurück und das gibt mir viel. Das sehe ich auch bei Kindern, deswegen bin ich gern Kinderarzt, weil Kinder sind sehr ehrlich und wenn man sehr empathisch auf Kinder zugeht, dann kommt ganz viel zurück und das gibt mir auch viel. Und wenn es beruflich geht, dann würde ich sagen, Eltern kompetenter machen, damit sie in dieser Wüste an verschiedenen Fake News und Glaubenssätzen und Instinkten, die von unseren Großeltern oder sonst was gegeben worden sind, dass man da wirklich kompetenter wird und eigenes Wissen dann einfach auf den Tisch legen kann.
Und das machst du auf jeden Fall. Es hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir hier zu quatschen.
Mir auch. Es war sehr, sehr, sehr
schade,
cool,
dass es jetzt schon ist, ne?
Es ging wirklich sehr schnell. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht.
Aber wir beide haben ja schon im Vorgespräch besprochen, wir sehen uns wieder, richtig?
Wir sehen uns wieder. Es ist keine Drohung, sondern es ist was Freudiges.
Absolut. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst.
Vielen, vielen Dank auch.
Das Familienradio für den ganzen Tag. Radio Teddy.